Verehrte Fahrgäste, willkommen in Salzburg Hauptbahnhof. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten.
Termitinitus.org. Vorsicht, diese Sendung wird abgehört.
Mai will die Stadtregierung ein verfassungswidriges sektorales Bettelverbot in Kraft setzen. Lasst uns das gemeinsam verhindern und hören wir dazu Alina vom Verein Burdo.
Viele der Bettlerinnen in Salzburg sind Roma. Sie sind die größte Minderheit Europas und oft Diskriminierung ausgesetzt. Wenn über sie gesprochen wird, dann oft negativ. Sie selbst kommen kaum zu Wort. Deswegen wollen wir von Burdo ein Sprachrohr für notreisende Roma sein. Wie geht es Ihnen momentan? Die Bettlerinnen haben Angst. Sie haben Angst um ihre Existenz. Sie haben Angst davor, abtransportiert zu werden, was nicht das erste Mal wäre. Diese Angst kommt von den aktuellen Diskussionen. Salzburg will ein sektorales Bettelverbot beschließen. Die Antworten der Bettlerinnen zu einem Bettelverbot lese ich Ihnen jetzt vor. Wir bitten darum, weiter betteln zu dürfen, denn es ist die einzige Möglichkeit, wie wir Geld verdienen können. Wir haben Angst, dass unsere Kinder verhungern. In unserem Dorf haben wir keine Infrastruktur. Wir haben keine Möglichkeit, dort Arbeit zu finden. Wir haben nicht ausreichend Grund, uns selbst zu ernähren. Wir sitzen nur da und wollen überleben. Wir würden lieber arbeiten als betteln. Wir sind genauso Menschen wie ihr. Wir fürchten Platzverweise und vermehrt Ordnungsstrafen. Wir haben das Gefühl, die Polizei straft uns willkürlich. Sie wollen uns damit vertreiben. Alle Menschen, egal ob Bettlerinnen oder nicht, haben das Recht darauf, auf ihre Lebenslage und Armut aufmerksam zu machen und an die Solidarität der Mitmenschen zu appellieren. Stilles Betteln ist ein verfassungsgeschütztes Menschenrecht. Da heute der Tag der Arbeiterinnen und Arbeiter ist, fordern wir, Betteln als Arbeit anzuerkennen. Momentan ist es eine Arbeit ohne Krankenversicherung, eine Arbeit ohne Einkommenssicherheit, eine Arbeit ohne Rechtsschutz, eine Arbeit ohne Altersvorsorge und ohne Schutz vor ausbeuterischen Übergriffen. Eine Arbeit ohne Urlaubstage und Weihnachtsgeld. Wir fordern ein gutes Leben für alle.
Solidarität!
Kannst du zum Kochprozess was sagen?
10 Kilo Zwiebel, 10 Kilo Karotten, 1 Kilo Mehl. Insgesamt war es ein 4-Liter-Topf, ein Brenn, ein halbes Kilo Suppenwürze, absolut vegan alles. Es war ein großer Spaß. Wir waren ungefähr zu 5, was man unbedingt braucht Bohnen, für 100 oder? Bohnen. Fünf Packungen, genau, es ist eine Bohnensuppe, fünf Packungen Wachtelbohnen, 2 Stunden ausgekocht, Wasser weggeschüttet. Dann in die vorbereitete Fokü alles übersiedelt und da haben wir jetzt 2 Riesentöpfe und das sieht ungefähr.
Es und wann für 100. Hat sie begonnen?
Wir haben begonnen, wir wollten ursprünglich anfangen um 9. Es hat sich dann ein wenig verzögert, weil in der Früh hat es geregnet. Wir haben nicht gewusst, startet die Party, startet sie nicht oder die Veranstaltung. Dann haben wir um 10 begonnen, um 11:30 war alles fertig geschnipselt und es ist alles in das kochende Wasser gehaut worden und mittlerweile, was haben wir? Ungefähr haben kurz 4 nach 4 so, ist jetzt alles transportfertig.
So, jetzt wird es ins Auto eingeladen und wir fahren.
Ja, bis später.
Ja. Ciao. Kommt ihr mit im Auto?
Ist ein Platz?
Ja. Ich glaube schon.
Okay. Übersetzt du weiter?
Nein, ich bin doch nicht so gut, aber ich verstehe, was er meint.
Okay, dann miteinander, wir schaffen es.
Ja.
Jedenfalls, eigentlich hat vor 3 Jahren das höchste Gericht für Menschenrechte in Österreich gesagt, Betteln ist erlaubt.
Ja, Da kommt rein, ihr vermisst.
Genau. Trotzdem will jetzt das Land Salzburg es strenger gestalten. Sie möchten an gewissen Gebieten, genau, aber eigentlich das Land sozusagen die passende Verordnung gemacht, um das später durchzusetzen. However, Salzburg möchte jetzt in gewissen Gebieten das Betteln verbieten. Sie glauben, das wäre in Ordnung.
Facă mai stricte regulile și în unele zone să fie interzis.
Wir glauben, es ist nicht gerecht, weil 150 Menschen mehr in der Stadt sind keine Belastung für die Stadt. Es ist kein Problem, es gibt keine Probleme, man kann alle Wege benutzen. Wir glauben, es ist nicht erlaubt, das Betteln zu verbieten und deswegen haben wir diese Veranstaltung organisiert.
Ei consideră că nu e împotriva legii să interzică cerșitul, de aceea au organizat această acțiune astăzi. 150 de oameni nu sunt o problemă pentru Salzburg.
Es gibt viele Menschen, die glauben, das ist ein ungerechtes Gesetz. Ich fürchte aber, dass die Parteien in der Regierung es am 20. oder 21. Mai beschließen werden. Es gibt viele Leute, die glauben, das ist ungerecht, aber es wird wahrscheinlich trotzdem beschlossen. Es liegt eigentlich in der Hand von den Parteien, die an der Macht sind, das doch noch anders zu entscheiden. Aber sie haben gesagt, sie wollen es machen. Heute wird eine von diesen Parteien einen Fackelzug machen gegen nationalistische und rechte Politiken.
Astăzi unul din partide a fost împotriva mișcărilor naționaliste și
demonstrații.
Mișcări naționaliste.
Ați înțeles?
Va fi discutat pe 20 mai, unde și când va fi interzis și dacă va fi interzis.
Es wäre schön, wenn wir es schaffen könnten, sie zu überzeugen, dass es falsch ist, das zu machen. Weil auch ein Verbot vom Betteln trifft vor allem sozusagen fremde Menschen. Es ist eigentlich auch eine rechte Politik. Außerdem wissen wir, dass viele der ärmsten Menschen in ganz Europa Roma und Romnia sind.
Ei știu că în întreaga Europa sunt oameni corecți din toate minoritățile.
Wir finden es ungerecht, dass diese Volksgruppe so schlecht leben muss.
Rom și
de mai mai cum se spune
Săraci
oameni în Europa e romi. Noi. Ea știe.
Wir finden es ungerecht, dass eine Ethnie so schlecht lebt. Deswegen sind wir heute da. Wir wünschen euch, dass es in Salzburg Notschlafstellen gibt. Es trifft viele Menschen, dass sie keinen Platz zu schlafen haben. Das ist der erste Schritt, aber mittelfristig müssen die Reichen aufhören, den Armen alles wegzunehmen.
Das ist der primul pas, primul lucru pe care îl vor face, dar încearcă să scape de sărăcie, să spunem.
Wir können uns nur bemühen, die Stadt zu überzeugen, dass es ungerecht ist, dieses Verbot einzuführen. Aber wir wissen nicht, ob es gelingen wird.
Se pot se preocupe să se convingă că ce încearcă să facă din interzicere e ilegală, dar nu pot să promită că o să și funcționeze. Deci fac tot ce le stă în putință să fie bine.
Heute sitzen wir einfach hier zusammen, solange es angenehm ist. Wer will, kann hier schlafen, aber wenn es regnen wird, ist es wahrscheinlich nicht angenehm.
Astăzi se stă aici până cât dori. Dacă vremea rămâne bună, se poate...
Care vrea să dormă aici, dacă nu o cădea plouă.
Da, dacă nu plouă, se poate și dormi, dar dacă plouă, nu se lăsă. Mergem la port.
Was sagt Rückübersetzung?
Nein, wenn es regnet, dann gehen wir alle zur Brücke.
Alles klar.
Das
können wir machen. Okay, und jetzt, wer Fragen hat, können wir uns auch in kleine Gruppen setzen. Es gibt ein paar Leute, die können dolmetschen. Wenn es jetzt Fragen gibt, wenn es jetzt noch was gibt, können wir auch jetzt noch kurz fragen an irgendwen von
uns.
Ce se întâmplă cu noi? În Italică, domnule. E vorba de plecare sau e vorba să mai stăm aici?
Bun, eu v-am spus die Frage lautet, was passiert mit ihnen?
Obligator.
Sie fürchten eben, also dass ich das jetzt erkläre, welche Ängste sie haben, die Entscheidung am 20. fällt. Sie fürchten, dass sie dann ausgewiesen
dass
werden.
Dass sie weggeschickt aus Österreich. Werden. Sie haben Angst, dass sie weggeschickt werden, wenn hier ein Battleverbot kommt.
Ja. Das wäre auch so, wenn es kommt. Wir wissen noch nicht.
Nein, das wäre nicht so. Es sind nur sektorales Bettenverbot.
Naja, aber in diesen Gebieten, wo es verboten ist. In der Innenstadt, mehr oder weniger, ist die Überlegung sehr viele.
Sie haben Angst, dass sie heimgeschickt werden nach Rumänien.
Okay, dann sagen wir so, es soll nicht die ganze Stadt eine Verbotszone werden, sondern einzelne Gebiete. Es soll nicht die ganze Stadt...
Ascultați!
Wir müssen lauter reden.
Lauter, lauter. Nu peste tot. Numai un sector.
Ja, zum Beispiel alle Bazare, alle Märkte. Das wäre natürlich blöd. Alle Brücken. Das wäre auch blöd.
A nu vă sperați, v-am zis eu la toți. V-am zis la toți de fost. Nu vă trimite acasă. Ba, aveai unde găsești altul loc unde să încerci.
Könnt ihr auch rückübersetzen immer?
Ja, ich sage, sie brauchen keine Angst haben, dass sie des Landes verwiesen werden, also dass sie heimgeschickt werden. Das passiert nicht, weil es wird dann nur eben ein sektorales Bettelverbot kommen.
Wir glauben trotzdem, dass es nicht in Ordnung ist, dieses Verbot. Das höchste Gericht hat gesagt, wenn man nur ganz still sitzt und sagt, bitte, das passt. Und es gibt keine Rechtfertigung, warum es nicht passen sollte.
Wie heißt Gericht? Judecăria mai mare,
aha,
spune care face vihai schizeț. Care face legea, spune că încerșitul nu e interzit. Vihai este la 8.
Legal.
Permis. Legal.
E legal.
Cerșitul e legal.
Aber die Stadt weiß, bis das Gericht wieder darüber entscheidet, vergehen auf jeden Fall 2 Jahre. Das ist ihnen recht, weil sie wollen politisches Kleingeld machen.
Orașul de aici, primarii de aici, aia știe, ei dacă face aia și noi fare la judecă
judecătorie?
La judecătorie pentru de
e ilegal să interzică
cerșii. Dăm recurs la judecătorie. Aia durează 2 ani. Lor le asta bună așa la primarii de aici de oraș. Bine, durează 2 ani.
Wir müssen warten und schauen, was passiert.
Noi cam atât am avut. Fără să așteptăm până la 20 să vedem ce se întâmplă. După 20 știem mai bine. 20 mai.
Peste 2 săptămâni cum ai venit.
Peste 2 săptămâni.
3 săptămâni.
3 săptămâni.
3 săptămâni.
Ja,
3 Wochen,
ja.
Grüß dich,
Mann. Gibt's sonst noch irgendwen, okay?
Einen Moment mal.
Hallo, wir sitzen hier im Mirabellgarten. Hallo, wir sitzen hier im Mirabellgarten. Heute ist das Soli-Schlafen für die Notreisenden. Es ist organisiert von zivilgesellschaftlichen Kräften und dem Verein Purdo, einem Verein für Roma und Sinti in Salzburg. Viele der Notreisenden gehören der Volksgruppe der Roma und Romnia an und sind mehrfach diskriminiert in allen Ländern Europas. Wir finden die Einführung des sektoralen Bettelverbotes, wie es die Stadt Salzburg plant, ist sehr umstritten, weil es vor allem auch nicht nur eine der ärmsten Gruppen, sondern auch eine eigene Ethnie über weite Strecken trifft. Man muss sagen, hier ist auf gewisse Art strukturell verankert eine Benachteiligung auch von einer Volksgruppe, wenn man das Betteln verbietet. Deswegen sind heute eine Menge Leute hier im Mirabellgarten, um solidarisch auch auf die katastrophale soziale Situation in Salzburg hinzuweisen. Es gibt zu wenig Notschlafstellen etc. Trotzdem machen wir heute mal hier eine solidarische Aktion und mal sehen, was daraus wird. Wir sprechen jetzt mit zwei Vertreterinnen von dem Verein Purdo, Vreni und Nadia. Hallo, willkommen.
Hallo.
Hallo.
Hallo. Vielleicht könnt ihr kurz was über euren Verein sagen, bevor wir auf das Bettelverbot zum Beispiel zu sprechen kommen. Könnt ihr mal kurz sagen, was über Purdo, was macht ihr, für was steht ihr, was ist der Verein Purdo?
Ja, Purdo ist ein Roma-Verein in Salzburg. Und wir haben im Grunde zwei Schwerpunkte, zum einen Sozialarbeit und zum anderen Kulturarbeit. Für 2015 haben wir uns den Schwerpunkt Kultur gesetzt. Und was wir da genau machen, berichtet euch Nadia.
Nadia, was ist geplant für 2015 in eurem Kulturprogramm oder Schwerpunkt?
Über eine Veranstaltung, die wir planen und vorbereiten, kann ich jetzt schon was sagen. Wir haben vom Zukunftsfonds der Republik Österreich 3.000 Euro Förderung bekommen für eine Gedenkreise nach Auschwitz vom 1. bis zum 3. August, weil am 2. August eine große Roma-Sinti-Gedenkfeier in Auschwitz stattfindet. Und jetzt bin ich gerade dabei, ein Reisebüro zu suchen, das mit uns dorthin fahren möchte.
Inwiefern ein Reisebüro? Also
du, ich kenne ein super Busunternehmen.
Welches denn?
Die haben damals den Shuttlebus für die Flüchtlinge gemacht. Die haben uns die Flüchtlinge bei jedem Quartier abgeholt und nach Salzburg gebracht. Das war Hörl, der hat sogar selber die Logistik zusammengestellt. Mhm. Irgendwo im salzburgerischen Land. Bei Busse passt, der macht das. Super, ja. Unternehmen.
Ja, super.
Können wir nachher noch reden? Okay, das schneiden wir nachher raus. Okay, ihr plant eine gemeinsame Fahrt zur Erinnerung auch an Porajomos.
Porajmos, ja.
Wie spricht man es aus?
Porajmos.
Porajmos.
Mhm, genau.
Der Völkermord mit dem am wenigsten bekannten Namen.
Genau, ja. Also Porajmos ist der Begriff in Romanes oder auf Romanes für die Verfolgung und Vernichtung der Roma und Sinti während des Nationalsozialismus. Also sozusagen der Roma-Holocaust. Nur kennt das den Begriff Porajmos fast niemand.
Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen, wie viele Leute gestorben sind oder wen das getroffen hat oder irgendwie?
Gar so viel kann ich nicht drüber erzählen. Es war halt, also Roma und Sinti galten halt im Nationalsozialismus als Untermenschen. Also sind aus rassistischen Gründen verfolgt worden. Man hat zum Beispiel, es gab so pseudowissenschaftliche medizinische Untersuchungen, wo man dann nachgewiesen hat, ja, dass die Roma kein arisches Blut haben. Das war einfach der Grund, ja, warum sie dann vernichtet wurden. Ne? Ja. Wie viele Menschen das insgesamt waren, weiß ich nicht genau, aber dieser Gedenktag in Auschwitz am 2. August erinnert daran, dass in einer einzigen Nacht über 2000 Roma und Sinti vergast und verbrannt worden sind. Eben genau am 2. August eben.
In Salzburg gab es ja auch das Roma-Lager im Maxclan. Genau. Mhm. Und von dort wurden ja auch die Leute mit ihrem Stichtag, als sie es dort geschlossen haben, in verschiedene KZs transportiert und ja, auch unter anderem nach Auschwitz. Ja. Also sogar
genau,
viele Salzburger Roma und Sinti, wahrscheinlich vor allem Sinti, mhm,
die sind da in Auschwitz ermordet worden.
Ja. In Auschwitz ermordet worden.
Deswegen gibt es ja auch an der Stelle in Maxclan, wo sich früher das Roma- und Sinti-Lager befand, da gibt es ja auch einige Gedenksteine, also Stolpersteine und eben auch ein Mahnmal. Aber ich befürchte fast, dass da viele Menschen dran vorbeifahren und gehen, ohne zu wissen, warum da jetzt Stolpersteine sind. Ich war voriges Jahr übrigens das Einzige mit meinem Sohn bei der Verlegung dieses Stolpersteins dabei. Voriges Jahr im Sommer ist da in Maxclan ein Stolperstein verlegt worden für ein Sinti-Kind, das direkt in Auschwitz geboren wurde und auch dort ermordet wurde. Es ist, glaube ich, 2 Wochen alt geworden. Und da waren damals mein Sohn und ich die Einzigen, die bei der Verlegung des Stolpersteins dabei waren.
Aber ist es das normal, dass viele Leute bei den Stolpersteinverlegungen dabei sind? Oder, ja, oder ist ja, das eher so eine Geschichte?
Ja, vielleicht war es die meisten so weit, dorthin zu fahren, ich weiß nicht. Ja, weil es ist eben sehr abgelegen. Ja, es ist nicht mitten in der Stadt, sondern halt
draußen. Weißt du die Straße, wo die ist?
Alina!
Ja, wenn man da Glan entlang Richtung Untersberg fährt,
ja,
da gibt es eben so eine kleine Brücke. Wie heißt das?
Pionier.
Schwarz. Nein, nichts mit Pionier. Ich weiß gar nicht, wie die Straße heißt. Oder dieser Weg.
Das können wir noch raussuchen,
ja,
und dann später.
Ja. Mhm.
Vielleicht machen wir ein Foto davon oder so.
Genau, das ist eine gute Idee.
Genau, das Titelbild für einen Podcast oder so.
Ja. Das war's. Also ich bin im Verein Purdo, stellvertretende Obfrau und auch Projektkoordinatorin für eben Kulturprojekte, für Projekte zur Förderung der kulturellen Identität der Roma und Sinti in Salzburg. Wir haben heuer...
Von der, jetzt fährt die Polizei ein bisschen auf. Ja. Also, aber,
wir haben heute...
Reden wir weiter, bis es stressig wird. Oder so.
Okay.
Weil wenn es für die okay ist, dann...
Wir sind wegen dem Fackelzug da.
Ja, genau.
Ah, Fackelzug, okay. Fackelzug, ja. In Österreich einen Fackelzug machen, das geht ja gar nicht.
Ja, Problem.
Die haben eh noch Kerzen.
Okay.
Ja, oder.
Heuer, im Ende Februar, hat der Verein Purdo von der Stadt Salzburg...
Das sexuelle Bettelverbot ist nicht nur verfassungswidrig, sondern strukturelle Gewalt.
Wieder nicht.
Es geht gerade der Fackelzug von der SPÖ vorbei. Die machen einen Fackelzug in Österreich. Geht auch gar nicht, finde ich. Und ja, die gehen jetzt vorbei. Ich meine auch nicht, dass sie vorbeigehen. Ein paar Leute schreien Parolen, hauptsächlich Lina. Wie immer. Sie kann das nicht, ne? Sie hat eine laute Stimme. Ist schön.
Ja.
Unsere Notreisenden, die müssen sehr denken, sind die alle denken.
Ja.
Aber kennt ihr die Leute? Um mal kurz abzuschweifen.
Einige schon, ja.
Ja? Ja. Aber habt ihr einen Raum oder wie organisiert ihr diese Betreuung oder whatever? Weil ihr habt gesagt, du hast gesagt, Sozialarbeit macht ihr auch. wie organisiert sie das?
Wir haben keinen Raum.
Also geht sie auf die Straße so?
Genau, Streetwork. Genau, also zum Großteil macht das eben der stellvertretende Obmann, der Schiborat und eben unser Obmann der Reim. Und Alina, eben unsere Sozialarbeiterin sozusagen. Und die sind sehr viel unterwegs, die kennen auch die meisten Leute, die hier sind. Und sie helfen, wo sie können. Aber sie machen das freiwillig, kann man sagen.
Okay, und sie kriegen sie haben keinen Posten dafür oder kriegen keinen Geld dafür. Ja. Ich habe es gerade mitgekriegt, so, dass zuerst Anna herkommen ist, so, du, Alina, der Typ, der hat Zahn wie Jean irgendwie so und so lang und kannst ihm helfen. So, die Alina hat dann halt nur gesagt, nee, du kannst halt versuchen, begleitet zu ihm hin und schaust, dass er irgendwie eine Zahnbehandlung kriegt, die scheint kriegt er keine.
Mhm. Ne? Ja, sicher, man
muss. Das ist halt schon natürlich furchtbar traurig in einem Land. Ich meine, Österreich ist eine tricky Geschichte mit Zahnbehandlungen. Ich arbeite ja auch mit Flüchtlingen, von dem her weiß ich schon, dass es wahnsinnig schwer ist, Zahnbehandlungen zu kriegen. Und da kostet alles wahnsinnig viel, aber also gar keine zu kriegen, wenn man einfach nur ein Loch geflickt kriegen will oder so, das ist auf jeden Fall total unmenschlich, ne? Also Zahnweh ist einer der schlimmsten Schmerzen, denke ich mal. Also ich glaube, fast alle Frauen, die schon ein Kind gekriegt haben, würden es vielleicht den kurzen Schmerz mit viel positiven Hormonen nicht gegen einen Zahnschmerz eintauschen wollen, denke ich mal. Ne? Also auf jeden Fall ein furchtbarer Schmerz. Ne?
Das ist richtig.
Also, ja.
Und das, was jetzt gerade in Salzburg passiert, ist halt insgesamt sehr widersprüchlich. Ja, einerseits hat der Verein Purdah heuer 10.000 Euro bekommen von der Stadt Salzburg und zur Förderung der kulturellen Identität der Roma und Sinti. Da habe ich im Sozialausschuss vorsprechen müssen und habe mich vorgestellt. Ja, und dann ist das eben diese Förderung bewilligt worden mit den Stimmen der SPÖ, der Grünen und der NEOS. Und die ÖVP und die FPÖ haben dagegen gestimmt. Ja. Gleichzeitig hat die SPÖ jetzt wieder beim sektoralen Bettelverbot mitgestimmt. Ja. Dann, was auch überhaupt nicht passt, ist einfach der Umgang der Salzburger mit dem Thema Trauma. Ich arbeite auch gerade daran, dass das Nachdenken über Trauma und Traumatisierung einfach zum Thema wird. Ja, ich habe auch für den Menschenrechtsbericht 2015 was geschrieben, aber derzeit ist es jetzt so, dass man den Flüchtlingen vielleicht das Recht darauf zugesteht, ein Trauma zu haben, aber den Roma nicht, weil man nicht drüber nachdenkt, ja, dass die Roma eben durch den Porachmos genauso traumatisiert wurden und dass sie diese
Porachmos?
Ja, Holocaust der Roma. Ja. Und dass sie eben diese Traumata auch intergenerational dann weitergegeben werden. Was ich zum Beispiel auch nicht verstehe, ist, ja, das.
Aber ich denke mal, also Trauma von Angehörigen ist auch Sache, ne? Also von Vorfahren. Ne? Aber ich denke, also was ich immer oft denke, wenn jemand daherkommt, bettelt, das ist so sowieso, ich sag auch einen Bettler, immer, das ist halt mein Bettler, keine Ahnung, der Bettler von vielen anderen auch, ne? Weil der sitzt halt auf einer Brücke, wo ich im Radl vorbeifahre, wenn ich in die Arbeit fahre. Ne? Und vor kurzem war mal so eine Situation, dass der irgendwie angegriffen wurde von irgendeinem Typen, ne? Von irgendeinem Mann. Und sofort so, es war ein schöner Tag und viele Jugendliche haben Gott sei Dank eingegriffen. Ich bin erst dazugekommen, wo das schon irgendwie im Gange war oder schon fertig war, die Diskussion. Ne? Oder whatever. Der Roma ist sitzen geblieben, Gott sei Dank. Und hat halt weiter seinen Job gemacht. Und denk mal, ich kenne ihn schon seit 2 Jahren oder länger. Und er sitzt dieser Job, wenn du es als Job siehst, als Profession, als Beruf, das ist mehr als 8 Stunden und niemand von uns arbeitet mehr als 8 Stunden. Also außer halt
unbezahlte Arbeit.
Unbezahlte Arbeit, aber normale Arbeit machst du 8 Stunden. Ne? Und der arbeitet auf jeden Fall, das ist stundenlang da und bettelt. Ne? Das muss man mal durchdrucken. Ne? Dass man einfach Winter wie Sommer immer da sitzt auf der Scheißbrücke. Ich meine, das ist eine Scheißhocken. Egal, ob es regnet, egal, ob es kalt ist. Ne? Ganz im Winter, wenn es ganz übel ist, sitzt er, glaube ich, nicht da. Das weiß ich nicht. Da fahre ich nicht mit dem Radl, das und was. Ne? Kann sein, dass er auch da ist. Deswegen denke ich mir, ja, aber das ist eine wahnsinnige Arbeitsleistung, wenn man so sieht. Ne? Und ich meine, der würde nicht betteln, würde was anderes da kennen. Ne? Also würde irgendwie einen Job angeboten kriegen, würde einen scheiß Job machen. Ne? Natürlich, ich meine, er ist ein Deppert. Ne? Also niemand macht, sitzt da um und will betteln, wenn er was anderes da kennt. Ne? Aber er kann offensichtlich seit mehr als 2 Jahren nichts anderes da. Und offensichtlich bringt sie einem eine Einkunft, die irgendwie okay ist. Keine Ahnung, ich habe nie mit einem geredet, ich weiß nicht, wie viel er verdient. Ne? Mich würde schon interessieren, ob er da überhaupt auf einen Stundenlohn von mehr als 1 Euro in der Stunde oder whatever kommt. Ne? Also, aber ja, also. Und also, ich denke mal, viel Leute geht so in Salzburg, in Österreich, die sehen die Bettlerinnen, Bettler, denken sie, ja, also sie kriegen die Geld, keine Ahnung. Es gibt so das Gerücht, die kriegen viel Geld, müssen Geld an irgendwen abgeben. Ich denke mal, so als Blödsinn, weil was sollen die an einem Euro die Stunden abgeben? Was soll man dann abgeben? Da gibt es nichts mehr zum Abgeben.
Ja, aber also gerade in dem Zusammenhang denke ich mir schon, dass es wichtig wäre, darüber nachzudenken, ob die Menschen überhaupt arbeitsfähig sind.
Weil im arbeitsfähigen Ding meinst du von
nicht im Alter, sondern einfach, ob sie psychisch in der Lage sind zu arbeiten oder gesundheitlich in der Lage sind zu arbeiten. Weil es ist nicht jeder arbeitsfähig. Und man ist schon gar nicht arbeitsfähig, wenn man in der Nacht nicht ruhig schlafen kann. Also ich kann am nächsten Tag nicht arbeiten, wenn ich in der Nacht nicht schlafen kann. Oder einen geschützten Raum.
Sind wir wieder am Trauma, ne?
Ja, oder bei der Frage,
wie traumatisierend ist der Kapitalismus?
Nein, auf was ich hinaus will eigentlich, ja, ist, du bist traumatisiert, wenn du daherkommst und betteln musst, weil die Leute einfach scheiße zu dir sind. Ein paar sind vielleicht lieb, ne?
Weil die Lebensbedingungen so.
Und schützen die auch, ja? Aber die meisten sind scheiße zu dir, ne? Die meisten kannst du nur irgendwas anhören von den Leuten, ne? Gott sei Dank, hoffentlich verstehen sie es nicht, ne? Das ist halt auch eine Sache, wo ich denke, gut, wenn du jetzt irgendwie nicht so gut Deutsch kennst, dass du die Beschimpfungen nicht verstehst, weil mir macht das halt schon was, wenn ich die Beschimpfungen auch verstehe. Ne?
Naja, ich traue ihnen schon zu, dass sie das erspüren können, was die Leute sagen.
Das sowieso, ja. Das
nein, kein Problem.
Das ist so, ja, die gesellschaftspolitischen Verhältnisse in Osteuropa sind so, dass man sich dort nicht wohlfühlen kann als Roma, ja, als Rom. Oder ich meine, das ist noch viel traumatisierender, wenn man in Osteuropa leben muss unter den Bedingungen. Das ist ganz egal, was da vorher schon passiert ist. Ja. Ich meine, dieses Misstrauen, das man eh sowieso mit sich trägt, weil man über Jahrhunderte schon verfolgt wurde und immer wieder ist es halt zu Situationen gekommen, wo man auch ermordet worden ist, ja, als Volk. Und wenn man dann jetzt in Osteuropa lebt, ja, zum Beispiel in Rumänien, und einfach merkt, wie die Mehrheitsgesellschaft sich verhält einem gegenüber. Und wie furchtbar egal das den meisten Politikern ist, den Bürgermeistern ist es egal, ob da eine Roma-Familie verhungert oder nicht. Dann natürlich ist es traumatisierend. Ich meine, jede Form von Menschenrechtsverletzung ist traumatisierend.
Aber in Österreich geht es ja im selben Stil weiter, muss man sagen. Weil, ich rede mal mit der Polizei, weil in Österreich wurden ja auch 2x die Brücken anzündet hier in Salzburg.
Also das ist das, auf was ich irgendwie hinaus will. Mhm. Also kannst du irgendwas dazu sagen, ohne dass du irgendwie Namen nennst oder so? Hast du das mitgekriegt von der Traumatisierung, wenn du schon länger im Verein bist? Wie ist er damit Sachen gegangen, wenn was passiert ist? Ne? Wie ist er gegangen mit so Zeug?
Ja,
wenn schlimme Vorfälle waren, weil das kriegen sie ja mit, ohne dass sie Sprache kennen. Klar, sie werden beschimpft, das ist auch so, aber körperlicher Angriff, ich meine, sorry. Ist
das hat es gegeben, das habe ich dann gemeldet bei Romano Centro und bei der Plattform für Menschenrechte. Und was ich halt auch miterlebt habe, was ich total furchtbar gefunden habe, weil ich halt auch, aber auch eingearbeitet bin in das Thema. Es war so, dass halt eine Familie mit 2 Kindern unter der Autobahnbrücke in Kasan gewohnt. Und die Frau ist halt mit einem der Kinder immer betteln gegangen. Ja. Und das gilt als Menschenhandel, ja, wenn man mit einem Kind betteln geht. Und auch das Übernachten im Freien mit Kindern ist eben nicht erlaubt. Das gilt als Kinderrechtsverletzung. Und da ist dann eben das Jugendamt tätig geworden. Und hat halt einmal, also wir haben schon am Abend vorher, ja, war der Freien Purdo, also der Der Raim Schulzberger und ich und noch jemand von Unterstützungsplattform, die Polizei und das Jugendamt waren unterwegs, weil die, das Jugendamt eben den Auftrag bekommen hat, ein Kind abzunehmen, weil es im Freien übernachtet mit den Eltern oder Angehörigen. Wir haben das Kind nicht gefunden, haben aber länger diskutiert, ja, weil natürlich das Jugendamt den Auftrag hat, das Kind alleine mitzunehmen. Ja. Muss man sich mal vorstellen, was das heißt für den Eltern, ja, wenn plötzlich das Jugendamt am Abend auftaucht und ein Kind wegnehmen will. Ja. Wir haben dann der Polizei und Jugendamt das erklärt, dass das nicht machen dürfen, weil das auch, weil, ich meine, das ist auch eine behördliche Kinderrechtsverletzung eigentlich. Und dass es immer in Form einer Begleitperson passieren muss. Also immer Vater oder Mutter muss mitgehen. Ja. Und am nächsten Abend war es dann wirklich so, dass eben die Polizei und das Jugendamt eben unter der Autobahnbrücke in Kasern waren und eben Mutter und die Kinder mitgenommen hat und einmal Mucki untergebracht hat für eine Nacht. Aber am nächsten Tag in der Früh sind sie wieder auf der Straße gestanden, weil einfach auch der Leiter des Mucki den Auftrag hat. Jetzt
was ist Mucki?
Mucki, Mutter-Kind-Krisenintervention.
Ah, okay.
In der Glessheim-Allee. Und ich habe dann telefoniert mit dem Leiter und der hat einfach gesagt, dass aber sie auch nicht die Aufgabe haben, da längerfristig für Unterbringung zu suchen. Und er hat es wortwörtlich gesagt, weil sonst der ganze Rattenschwanz aus Rumänien herkommt. Ich habe dann nichts mehr sagen können drauf. Ja, weil erstens einmal rumänische Angehörige, Roma, ja, als Rattenschwanz zu bezeichnen, finde ich furchtbar, weil es bedeutet, dass die Leute da sind Ratten sind. Der Kopf vielleicht oder so. Und das Zweite war halt, dass halt der Druck dann noch größer wird. Ja. Jetzt stehen praktisch Mutter und Kinder wieder am nächsten Tag in der Früh auf der Straße. Und der Jugendamt, und das Jugendamt sagt aber, sie dürfen nicht im Freien übernachten, weil es sonst zu einer Kindesabnahme kommt. Dann haben wir voll den Stress gekriegt, ja, dass wir die Familie für ein paar Tage irgendwo übernachten lassen können. Da hat uns wer geholfen. Und dann für ein paar Tage und dann haben wir nur 2 Tage im Kolpinghaus 2 Nächte zuzahlt oder eine Nacht. Also mit Hilfe der Kinder- und Jugendanwaltschaft. Und dann hat der Raim Schobesberger die Familie nach Rumänien zugebracht, ja, wo sie halt in einer Einzimmerhütte leben. Und wo ihr Lebensstandard eben nicht höher ist als unter der Brücke. Und darum geht es ja, dass diese völlig unterschiedliche Einstufung von dem, was schlimm ist und was nicht. Ja, den Menschen ist unter der Brücke nicht schlechter gegangen als an ihrem Heimatort in Rumänien.
Also das ohne Papa waren?
Nein, die sind mitgefahren. Ja. Und das war eben noch ein Kind dort in Rumänien. Auch noch. Also es ist eine Familie mit 3 Kindern, mit 3 kleinen Kindern, für die jetzt der Freien Puro in irgendeiner Weise Hilfe organisieren möchte. Ja, weil die haben... Die kommen ja mit einer Familienbeihilfe nicht aus. Ja. Aber was macht man? Ja? Meine, schließlich ist dann so, dass man halt dann auch diesen Druck nachgibt. Und das sind einfach so widersprüchliche Gesetze. Ja? Weil einerseits ist es nicht erlaubt, unter der Brücke zu leben und die Kinder sollen wir nicht mithaben. Ich meine, es gibt über also gesetzlich so wenig Handlungsspielräume.
Es ist halt alles, glaube ich, auf österreichische Familien ausgelegt.
Ja.
Es ist halt auch für österreichische Familien okay, dass ein Kind nicht unter Brücke leben muss. Das ist okay, denke ich. Ne?
Ja.
Aber sobald du andere Standards hast und sobald du andere Vergleichsvarianten hast, ja, that's it.
Naja, eigentlich ist es
einfach besser. Natürlich ist es in dem Fall besser gewesen. Ne? Und das Gesetz, wenn es einmal geschaffen ist, kann keine Ausnahme mehr machen. Ne?
Ja, das sind eigentlich europäische Standards, ja, aber die gelten anscheinend nicht in Rumänien. Dass da alle Menschen Wohnraum haben.
Die Situation haben wir eh im Flüchtlingswesen überall und überall, ne, generell. Ne.
Was gibt's?
Das sind einfach keine Standards gelten. Ne.
Obdachlose und es wird immer schwieriger mit dem Wohnen. Das ist halt schon ein Problem, das viele trifft. Ja.
Aber es war halt, weil du so gefragt hast, wie das mit der Traumatisierung ist, ja, die Leute... Also die Roma, ja, wenn man jetzt kommt mit einer Übersetzerin zum Beispiel. Ja. Das ist ja nicht so einfach. Weil die sind ja überfordert mit der Situation, wenn da jetzt plötzlich Behörden, ja, Vertreter von Behörden kommen und einer in einer Amtssprache was erklären, was das übersetzt wird. Ja. Ich meine, die Roma haben halt kein Vertrauen in Behörden, ja, weil sie das miterlebt haben, dass Behörden sie mitnehmen und umbringen. Ja. Wie soll ich dann eine Roma-Familie aus Nordrumänien dem Jugendamt vertrauen.
Ja, doch, Kitten, du Vogel.
Also wie sollen die nicht in Panik ausbrechen? Ich meine, das war dann wirklich so, dass halt der Vater der Kinder und halt die Verwandten, die da noch mit waren, die haben halt dann völlig fertig und in Panik in Reim-Schobesberger angerufen und gesagt, oh, das Jugendamt hat Mutter und die Kinder mitgenommen. Also schon spät am Abend. Ja. Und das habe ich schon mal versucht, Beamten zu erklären. Ist nicht so einfach, ja, weil wir Freimfurt ist ja, hat ja jetzt auch teilgenommen am runden Tisch Kinderschutz und Armutsmigration im Rahmen des EU-Projekts Confront. Da geht es um Kinderhandel. Da habe ich auch schon versucht, den Beamten zu erklären, ja, dass die, ganz egal welche Absichten sie haben, aber Menschen, die so lange verfolgt worden sind, kein Vertrauen haben in die Erklärung, die sie von behördlicher Seite kriegen. Ja, die kriegen die Panik. Und wenn sie es ganz blöd anstellen, ja, springt vielleicht eine Mutter mit einem Kind in die Salzach rein, weil es Angst hat, dass das Kind völlig abgenommen wird oder weggenommen wird.
Ist es auch normal, denke ich mal, dass man Angst vor Behörden hat, wenn man in einem Land vielleicht aufgewachsen ist, wo Behörden korrupt agieren und da ja vor allem mit afghanischen Jugendlichen, die kennen keine Behörden, die irgendwie nicht bestechbar sind. Ne?
Genau, ja.
Das ist alles übel, ne?
Eben.
Das gibt's nicht. Und da. Ja. In Österreich ist es halt anders. Du kannst keinen Beamten auf diese Art und Weise bestechen, als normaler Bürger zumindest. Ja. Ich glaube schon, dass man Beamten vielleicht bestechen kann, aber ja, whatever.
Mit viel mehr Geld.
Genau.
Es ist leichter, Lobbying zu betreiben. Politisch.
Es hat Lobbying und nicht Bestechung, um Gottes Willen.
Nicht Beamten, sondern auf politischer Ebene.
Ja. Ja.
Mit lieber Minister.
Aber siehst du irgendwie irgendeine Besserung oder irgendeine positive Sache oder irgendwas, was besser geworden ist oder ist alles schlechter geworden? Oder?
Das, was ich sehe, ist, dass es schon immer wieder Versuche gibt, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass man miteinander ins Gespräch kommt und wo man versucht, sich gegenseitig zu verstehen. Das habe ich halt bei diesem runden Tisch Kinderschutz und Armutsmigration erlebt. Weil dieser runde Tisch ist vom Ludwig-Boltzmann-Institut für Menschenrechte organisiert worden und von ECBAT. Und da war einfach schon das Gesprächsklima am Anfang war zum Beispiel komplett angespannt, aber die haben das so gut gemacht mit Mediation, dass man letztendlich dann schon zueinander gefunden haben. Alle, die dort gesessen sind. Ja, und das sind keine Freunde. Das habe ich schon gesehen, dass es besser geworden ist. Und zum Beispiel, wir waren einmal vor einiger Zeit bei der Gebietskrankenkasse und haben gefragt, wie das eigentlich ist mit dem Dienstleistungscheck, ja, inwieweit man den halt adaptieren könnte für die Bedürfnisse von Notreisenden. Man, das ist natürlich, auf dieser Ebene geht das alles nicht, weil da gibt es gesetzliche Rahmenbedingungen. Aber wir sind sogar von Mitarbeitern vom Sozialministerium dann zurückgerufen worden und die haben gesagt, sie werden daran weiterarbeiten an dieser Frage. Ich weiß nicht, wie lange es noch dauert, bis sie eine Möglichkeit gefunden haben. Aber es ist halt so, ich habe ihnen das einfach erklärt, dass die Notreisenden, egal ob es jetzt Roma sind oder nicht Roma sind, dass viele Notreisenden einfach am Arbeiterstrich sind. Und dass es, wenn sie nicht angemeldet werden von ihrem Arbeitgeber für ein, zwei Tage, meistens sind es ja Tagelöhnerjobs, wenn sie nicht angemeldet werden, dass sie halt einfach schwarz arbeiten. Und das ist es so. Und ich habe einfach darum gebeten, ja, bitte um Verständnis, aber wir würden das Problem gern lösen. Aber das geht nicht ohne Sozialministerium oder irgendeiner Adaptierung von Rahmen, das es schon gibt. Und ich hoffe, es macht sich wer Gedanken im Sozialministerium darüber.
Okay, das eine sind soziale Geschichten, aber das andere sind ja so Hürden, die man extra den Ärmsten noch zwischen die Beine schmeißt, so wie zum Beispiel das sektorale Bettelverbot.
Stimmt, ne?
Ich meine, wie steht es hier dazu?
Also ich habe vor ein paar Tagen ein Angebot gekriegt von einem Rechtsanwalt, dass unser Verein gemeinsam mit dem Rechtsanwalt Verfassungsrechtsklage einreicht.
Die wird es auch gewinnen, aber das dauert halt eine Zeit lang, bis das entschieden ist. Und ich meine, dass da als sehenden Auges was Verfassungswidriges installiert werden soll. Und noch dazu trifft es genau eine eh schon diskriminierte Ethnie besonders. Das ist eigentlich rechte Politik.
Ja.
Und das macht halt jetzt die SPÖ gemeinsam mit der ÖVP in der Stadt.
weil sie damit genau diese Ressentiments bedienen, die am Stammtisch halt wirken und die die SPÖ vielleicht wieder in der Gunst der rechten Durchschnittswählerin wachsen lassen.
Ja, nicht nur das, weil es gibt innerhalb der SPÖ genug Leute, die rechts sind.
Ja. Also ich glaube, das vielleicht einmal gesagt im Radio.
Ja, also das wissen, glaube ich, alle in der SPÖ, dass sie den rechten und den linken Flügel haben. Das ist eh kein Geheimnis. Ja.
Naja, aber das wird ja trotzdem durchdrücken, wo eigentlich auch unabhängige Expertinnen sagen, egal wie du dazu stehst ideologisch, es ist halt verfassungswidrig. Und ich meine, die Einhaltung der Verfassungsrechte, da muss man jetzt nicht besonders links sein, um das irgendwie einzufordern.
Mhm. Ja.
Also was so. Mich noch ein bisschen interessieren würde, was habt ihr für eure Möglichkeiten in einem Verein? Ich habe keine Angestellten, das ist natürlich...
Doch, ich bin angestellt.
Okay.
Geringfügig beschäftigt.
Okay, ja, geringfügig. Ja, super.
Mhm.
Ja,
aber es ist übrigens mein einziges Einkommen derzeit.
Das ist gut, aber ich habe viel Arbeit. Ich weiß nicht, wie viele Leute waren da halt da an Bettlerinnen oder Anführungszeichen. Das waren irgendwie, denke ich mal, so 150 Leute oder so, die auch gekommen und gegangen sind. Mhm. Ne? Und das ist ein Betreuungsaufwand, den kannst du mit einem geringen Job nicht machen, ne? Wenn du das Soziale bei dir siehst. Ne?
Ja.
Also so normal ist leider im sozialarbeiterischen Bereich, habe ich jetzt festgestellt im Kurs, das Betreuungsangebot 1, also ein Betreuer, Betreuerin zu 20. So 20 Klienten, Klientinnen und ja, das ist schlimm, richtig schlimm, nur was hast du für Betreuungsschlüsse, ne? Das geht nicht.
Eben. Ne? Dann kommt es nur dazu, dass ja nicht sehr viele Sozialarbeiterinnen großen I und Sozialpädagoginnen die Kultur kennen und die Sprache sprechen. Ja, das kommt dann
extra
nur dazu.
Skill, den du dann hast. Ne?
Oder sollte man aber haben, weil man, ich glaube, weißt du jetzt, seit wie vielen Jahren oder Jahrzehnten haben wir jetzt über die Osterweiterung diskutiert, ja, und das ist nirgendwas angegangen in Österreich. Ja, weil das war damals schon klar, wie ich noch studiert habe, dass viel zu wenige österreichische Studierende nach Osteuropa fahren, um die Sprachen zu lernen. Da hat es alle möglichen Förderprogramme gegeben, die nicht ernst genommen worden sind, nicht angenommen worden sind. Also es kann niemand sagen, es hätte niemand gewusst, ja, dass einmal Situationen entstehen werden, wo man die Sprachen sprechen muss. Ja. Hat nur die Wirtschaft interessiert.
Und du kannst Rumänisch?
Nein,
oder?
Ich nicht. Ich mache auch keine Betreuung.
Okay.
Ich spreche Russisch.
Okay.
Aber ich mache keine Sozialarbeit.
Okay.
Ich mache im Verein eher so Managementaufgaben, administrative Aufgaben, Anträge stellen und so Sachen. Ja.
Okay.
Da der Schiboratsch, Schiborat Mitrovic, sozialarbeiterische Dinge.
Okay.
Sehr wenig.
Sehr wenig. Aber ein bisschen.
Aber meistens Übersetzungen, aber sonst.
Okay. Und du kannst Rumänisch, oder?
Ich kann Rumänisch, ja.
Rumänisch ist die Hauptsprache, die du brauchst in deinem Job, oder?
Nein, Deutsch.
Ja. Die Übersetzung, klar, aber...
Nein, also ich bin ja kein Sozialarbeiter und ich mache keine Sozialarbeit. Ich gehe schon mit und betreue, aber nicht so intensiv. Also ich betreue schon die Notreisenden.
Du redest halt mit ihnen.
Ich rede mit ihnen.
Das ist auch voll die wichtige Sache.
Ich rede mit ihnen, ich übersetze ihnen. Mehr
aber bist du aus Rumänien ursprünglich?
Nein, aus Serbien.
Okay, aber du hast Rumänisch gelernt und du kannst
es,
oder?
Nein, ich kann es.
Okay.
Ich stamme aus. Also ich bin selber Rom, aber ich kann Rumänisch, weil meine Vorfahren dort mal gelebt haben.
Okay, cool.
Ja.
Und du gehst mit und übersetzt?
Ja.
Aber hast du dann die Situation, dass du, wenn du jemanden übersetzt, aber du fühlst ja mit, oder? Also du überlegst dir, wie schließt du das ab am Ende des Tages? Wie geht's dir, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt das Schicksal von wem übersetzt und jemand hat mir übersetzt und er hat mir sein Schicksal erzählt
Und du übersetzt es. Wie geht es dann am Ende des Abends? Du überlegst dir, ja, sozialarbeiterisch, und das ist das, was ich meine. Egal, ob es eine Profession ist oder nicht. Ich denke mal, man ist auch Sozialarbeiter, wenn man das vielleicht nicht professionell macht, weil man es professionell nicht kann, weil man keinen Kurs hat. Aber trotzdem, wirst du den Leuten was raten oder
Das ist ja auch ein Grund, warum ich nicht so, so intensiv die Leute betreue. Da ich selber Rom bin und ich weiß, wie die meisten Notreisenden sind hier, also alle Notreisenden sind Romni. Ich weiß, wie sie ticken, wie sie fühlen, wie sie denken. Und mir geht es also, wenn ich täglich diese Geschichten höre und sehe und gesehen habe, was sie haben, was sie nicht haben, es tut schon einem sehr weh. Und wie sie so in manchen Ländern, wie zum Beispiel Rumänien, unterdrückt werden.
Bist du schon länger in Österreich, oder?
Ja, ich bin schon länger in Österreich.
Und wie hast du diese Sache abgeschlossen? Also, wie bist du ein bisschen mehr zum Österreich gekommen als zum Serben? Ich meine, du hast das Gleiche durchgemacht, was sie am Prozess haben, oder?
Nein, würde ich nicht sagen, dass ich das Gleiche durchgemacht habe. Ich bin zwar in arme Verhältnisse aufgewachsen, aber nicht so. Also das ist sehr krass, was ich gesehen habe, wie arm die Leute in Rumänien sind. Also die Roma in Rumänien. Wie arm die dort sind, was die haben. Also welche Häuser die haben. Katastrophe. Katastrophe pur. Und da verstehe ich so diese Politiker in Rumänien nicht, dass sie sich nicht schämen, für ein Land, dass sie so eine Armut haben.
Hast du irgendwelche Auswege, die du siehst in Österreich für die Bettlerinnen und Anführungszeichen? Hast du irgendwie, ich denke, hättest du eine Idee, hättest du es schon längst gemacht, aber hast du...
Dieses Problem, dieses Armutsproblem ist sehr groß. Und es ist nur wirklich sehr schwierig und ein langer Weg, dass man den Leuten hilft. Ja. Das muss EU-weit geschehen. Da muss schon die EU mitspielen.
Aber welche Sachen, denkst du, sollten als erster angegangen werden? Was sollte als erster passieren? Was sind die Steps? Also was sind die Punkte? Als erster das, dann das, dann das.
Naja, die meisten von ihnen haben keine Jobs. Die brauchen Jobs in deren Länder. Und da sollte man ansetzen. Aber wie gesagt...
Also Arbeitsgenehmigung, oder?
Hier in Österreich, ja.
Oder?
Ja, das ist sehr schwierig, dass sie auch einen Job bekommen, weil sie ja kein Deutsch können und jeder Arbeitgeber verlangt heute Deutschkenntnisse und. Also, und das ist sehr schwierig, weil die meisten kennen kein Deutsch. Es gibt schon einige, die Deutsch können, aber es ist auch für die schwierig, einen Job zu bekommen. Mhm. Ja. Arbeitsgenehmigungen in dem Sinne brauchen sie ja keine. Sie sind ja EU-Bürger. Aber sie brauchen eben, als allererstes, was sie da brauchen, ist eine Wohnung. Das heißt, sie brauchen einen Meldezettel, einen Wohnsitz, damit sie überhaupt einen Job bekommen.
Ja.
Wenn sie das haben sie ja nicht.
Ja. Also Wohnung.
Und sie könnten sich ja auch keine Wohnung leisten, weil sie kein Einkommen haben. Da spielen mehrere Faktoren mit. Also warum?
Weißt du, die Katze im Schwanz, ja?
Ja, so ist es. Das ist sehr schwierig, dass sie hier einen Job bekommen.
Wie würdest du es machen?
Schwierig. Heutzutage.
Wenn du deine Informationen hättest über Österreich.
Ja?
Du hast die Informationen, du weißt über Österreich.
Es ist heute schwierig. Die meisten von Ihnen haben, also wie ich das machen würde, weil heutzutage ist die meisten von Ihnen haben auch keine schulische Bildung oder zu wenig schulische Bildung und das heißt auch keinen erlernten Beruf. Ja. Es ist schwierig. Ohne.
Aber woher kommt es, dass Sie keinen erlernten Beruf haben oder keine Bildung? Weil
Das kommt davon, dass sie eben sehr arm sind und dass sie sich im Heimatland die schulische Bildung nicht leisten können.
Gibt es in Rumänien keine Pflichtschule? Also in Österreich musst du 9 Jahre mindestens in die Schule gehen. Jedes Kind muss 9 Jahre gehen.
Ja, soweit ich informiert bin, nimmt man das in Rumänien nicht so ernst.
Okay, in 9 Jahren sind natürlich viel zu wenig, auch für hier. Ne?
Ja, das ist ja nur eine Grundbildung, aber keine Berufs-, haben sie noch keinen Beruf erlernt. Ja. Aber diese Grundschule wäre auch schon eine große Hilfe, aber die können sich das nicht leisten.
Aber sind dann Romni extra betroffen davon, oder?
Ja.
Inwiefern oder warum? Oder?
Inwiefern? Diskrimination. Also Diskriminierungen.
Ja.
Sie sind halt das Letzte. Die Romni sind die Letzten und in Rumänien sind sie eben so behandelt worden. Man hat sich um diese Leute nicht gekümmert. Es kümmert sich keiner drum.
Aber wie leben sie in Rumänien? Leben sie in Art Ghettos, in abgeschotteten Vierteln? Oder wie sieht die Situation dann aus dort?
Ja, schon so.
Okay.
Schon so. Also
sie leben ein extra Viertel und bekommen, ne, wenn sie ja Arbeitszettel hinschreiben oder wenn sie ja da ein Gespräch haben, keinen Job, weil die Arbeitgeber sehen, sie wohnen in dem Viertel und von dem her.
Nein, das wissen sie ja automatisch, wenn einer hingeht, wer er ist, was er ist, dass er ein Romni ist.
Wenn er hingeht schon, aber wenn du nur schickst, ne? Also
Das schon, ja. Also das ist schon ghettoartig, wo sie leben, weil sie leben immer am Rande des Dorfes oder am Rande des Stadtes, wo die Infrastruktur überhaupt nicht gegeben ist. Also die haben kein Wasser, kein... Ja, Sanitäranlagen schon gar nicht. Also wie heißt das auf Deutsch? Nadja, hilf mir.
Was bist du? Was brauchst du?
Die Lebensbedingungen.
Ja.
Für einer selber dort, in deren Siedlungen sind ja sehr, sehr niedrig, sehr schwierig, sehr katastrophal.
Lebensstandard ist
Lebensstandard, ja, Lebensbedingungen, ja, das ist Katastrophe.
Ich denke mir manchmal, das ist so eine Schwierigkeit in der Entwicklung.
In der Entwicklung,
also, es ist einfach.
Naja, das sind ja auch, das sind ja in der Entwicklung, ganz genau in der Entwicklung, das sind ja auch die, ich sage jetzt mal, wiederum die Politiker und die Ortspolitiker schuld, weil sie ja eben diese Roma-Siedlungen nicht mitentwickelt haben bis heute.
Aber was ist der Unterschied zwischen Roma-Siedlungen und normalen Siedlungen? Wie unterscheiden die Leute diese Ortspolitikerinnen das? Wie unterscheiden sie das?
Da müsste man einen genauer fragen.
Nein, ich habe das schon ein bisschen mitgekriegt. Also, weil ich war ja in der Ukraine auch. Und da gibt es auch zum Beispiel mitten in der Stadt Kharkov gibt es ein Stadtviertel oder einen Teil eines Stadtviertels, eine Siedlung, wo plötzlich die Infrastruktur aus ist. Und genau dort leben die meisten Roma. Und dort gibt es keine Kanalisation mehr. Keine Sanitäranlagen. Die
die Strommasten stehen schief. Ja. Und das ist in Rumänien auch so. Ja. Also das plötzlich hört die Straße auf den Asphalt, ja, und dann müssen wir halt in der Natur, ja, sozusagen. Aber es ist halt, es ist nicht intakte Natur, sondern die Natur ist schon beschädigt. Ja. Die ist nicht intakt. Und das sind eigentlich unter Anführungszeichen jetzt illegale Siedlungen, wo die Leute einfach siedeln. Aber diese Orte sind nicht mehr, oder diese Siedlungen sind nicht mehr verzeichnet auf einem Stadtplan oder in der Landkarte. Ja, die sind nicht irgendwann entstanden, weil Leute dort gesiedelt haben, aber sie kehren nicht mehr zum Ort dazu.
Aber was ist dann der Fehler an der Sache? Also haben sie kein Recht auf Landbesitz, dass sie das
haben
vielleicht
sie keinen
bewirtschaften?
In Rumänien können haben sie keinen.
Okay.
In Rumänien haben die Romni kein Recht auf Landbesitz.
Und das ist ein altes Gesetz oder an was liegt das? Also,
tja, das ist okay. Das
ja,
okay. Rumänische Gesetz.
Okay.
Also das weiß ich.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, ob das jetzt mit der Geschichte zusammenhängt, weil die Roma waren in Rumänien lange Zeit Sklaven.
Sklaven, ja.
Wann ist die Sklaverei in Rumänien aufgehoben worden? Das war im 19. Jahrhundert, gell? Mitte des 19. Jahrhunderts.
Wann?
Mitte des 19. Jahrhunderts, oder?
19. Jahrhundert?
Ich glaube,
Nein, schon früher. Das müsste da rein, genau.
Ja. Aber ich glaube, es war Mitte des 19. Jahrhunderts.
Nein, schon früher. 17 oder 18. Schon früher.
Ich weiß nicht genau. Aber ich glaube, dass das noch aus der
war
Zeit
herkommt. 14. Jahrhundert schon.
Nein, viel später erst. Aber ich glaube halt, dass das von der Zeit noch kommt. Ja. Bei Roma sind schon oft versklavt worden. Und in Rumänien waren es halt die...
Waren sie halt die Sklaven?
Ja, aber was ist die moderne Sklaverei? Die sind Tagelöhner, sind moderne Sklaven?
Nein, keine Tagelöhner. Sie waren keine Tagelöhner.
Nein, aber moderne Sklaven sind Tagelöhner.
Ja, heute, ne? Ja.
Also heutzutage
ja, aber
ist das Sklaverei.
Ist so, ja, ja.
Die Erntehelfer in Spanien, in whatever, ja, in ja, Italien.
Ja.
In,
ja.
Das ist auch in Österreich, ja, am Bau, ja. Also, das ist moderne
so,
Sklaverei, ja? Nicht angestellt zu sein, keine Rechte zu haben als Arbeitnehmer.
Ja, und so im 18. Jahrhundert haben halt die rumänischen Roma halt auf den Feldern der Adligen gearbeitet und der rumänisch-orthodoxen Kirche. Und sie waren da im Krieg eingesetzt. Das waren die Ersten, die an vorderster Front kämpfen müssen.
Ja.
Also wenn man das Bewusstsein nicht erlangt, dass man sie vor Ausbeutung schützt. Also man jetzt auch durch Bildung, man braucht ja da Menschenrechtsbildung dazu, damit man weiß, wo halt die Gefahren sind, dass man sie in die Sklaverei gerät.
Ja. Jetzt sind wir tief in der Geschichte.
Ja, genau. Und
jetzt sollten wir zurückkehren.
Das waren ja mit Trauma, ja.
Ja, klar. Ja. Ich verstehe, was du meinst, nur ich kann es aus meiner Perspektive schwer nachvollziehen, vielleicht, weil meine Familie kein Trauma gehabt hat. Das kann gut, wahrscheinlich, ne? Oder weil ich nicht kenne das, mein Familientrauma. Aber jetzt haben wir einen Rebellgarten und sitzen hier und übernachten. Übernachtet sie hier?
Übernachtet. Übernachtest du?
Nein, es wird wohl keiner übernachten.
Okay.
Ich weiß
aber
nicht, ob...
Der Wein ist noch recht vom fein für ein paar Leute und ja.
Das wird wahrscheinlich zur
Regenzeit gehen. Ja, weil man da so schön beieinander sitzt und so und sich mit vielen Leuten unterhalten kann, das ist schön und für die Roma selbst ist das ein, die genießen das richtig.
Ja, dass sie Leute auf Augenhöhe begegnen.
Ja,
oder?
Genau, und dass es Leute gibt, die für sie da sind und sie fühlen sich etwas beschützt.
Ja, ja. Was ich mir gedacht habe bei der Situation, ich habe nur in der Zeitung gelesen, dass sie bei der Staatsbrücke diese Gitter reingemacht haben, wo die Romni haben, ich glaube, ja, es waren Leute von ihnen, haben in der Staatsbrücke so in dem Durchschlupf übernachtet. Ja.
Ja.
Und da haben sie Gitter reingemacht, dass da keiner mehr schlafen
haben
kann. Und ich dachte so, aus meiner Perspektive, wo ich mit Flüchtlingen arbeite, dachte ich so, die Leute, das ist ein letzter Unterschlupf, das ist ein safer Space, nicht, dass der ist nicht safe vor Wetter, der ist, da ist wenig Wind wahrscheinlich.
Ja.
Da ist wenig, sie können nur reinkriechen und nur sich gerade hinlegen, nicht sitzen. Aber das ist ein safer Space, da kann keiner ihre Habung gut wegnehmen, weil das können sie vorher reinschieben, bevor genau. sie selbst reinkriechen. Und dann nimmt ihnen wer den letzten Rest mit. Ja? Und ich dachte mir, warum, wie unmenschlich ist unser System? Niemand hat irgendeinen Schlafplatz für sie, der safe ist, und sie suchen sich irgendeinen Schlafplatz und den nimmt ihnen wer weg. Dieser Schlafplatz, wo sie einfach für sich selbst sein können, die Familie sein können, die einfach da haben, die sie haben wollen und die anderen nicht. Ne? Das finde ich eine gute Situation. Nicht, dass ich will, dass sie unter Brücken schlafen, aber es ist für die Situation im Endeffekt gerade das Beste, was sie finden konnten. Ne? Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil es ist vielleicht auch nicht so kalt dort. Ne?
So ist es dort, und sollte es regnen, sind sie auch vor Regen geschützt. Ja? Ja, man nimmt ihnen auch das, aber die Politiker wissen das genau und die Exekutive weiß das auch. Wenn sie von dort weggejagt werden, dann werden sie halt woanders Unterschlupf finden. Und das ist so ein Spiel.
Aber wo werden sie hingedrängt? Werden sie an den Stadtrand gedrängt oder wohin? Ne? Und ich meine, sie sind nicht mobil, sie haben kein Auto, können nur mit dem Bus fahren. Wenn es irgendwann so weit aus dem Stadtkern heraus ist, dass sie nicht mehr im Bus hinfahren können, nicht mehr im Linienbus, das geht nicht. Ne? Sie haben keine Ressourcen.
Weg aus Österreich will man erreichen.
Das ist
oder
klar.
Aus Salzburg. Weg aus Salzburg.
Weg aus Salzburg, ja. Für die Salzburger Regierung.
Ja.
Nur
die Staatsbrücke ist ja nicht die einzige Brücke, die verblendet worden ist. Ja. Also
es sind alle Brücken, glaube ich, die so in der Innenstadt näher sind.
Nein, auch außerhalb. Also ja. Es ist auch bei der Baron-Schwarzbach-Brücke, gibt es jetzt auch diese Gitter.
Ja. Also, ja, die Tauben waren egal, aber die Menschen, ne? Also die Tauben hatten wir immer sitzen lassen. Ja, also die Situation ist einfach kämpferisch. Man kann nichts anderes machen, als sich dafür einsetzen und keine Ahnung. Ich habe selbst nicht so viel Geld, weil ich nicht viel verdiene, aber ich denke mir halt, wenn ich an meinen Bettler, was ich vorher erzählt habe, so der Bettler, der auf der Brücke sitzt, wo ich immer fahre mit dem Rad, wenn ich vorbeifahre, ich grüße ihn freundlich. Und ein freundliches Wort ist, denke ich mir halt auch was wert. Es ist kein Geld, ich habe nicht viel Geld, das kann ich ihm nicht geben, aber freundlich zu sein und sagen, du, ich zeig dir mit meiner Gestik, mit meiner Mimik, du bist erwünscht hier, ist auch
ja, wem auch tut was, denn dieser eine Euro oder 50 Cent, wenn man da reinschmeißt,
sowieso,
schon weh?
Ja. Aber ich mag ihm nicht vom Fahrrad irgendwas runterschmeißen.
Also man soll schon menschenwürdig, denke ich mir, mit den Arten umgehen, weil sie ja auch Menschen sind. Wie gesagt, also dieser eine Euro, den man
das meine ich damit nicht, sondern ich meine so grundsätzlich.
Nein, allgemein.
Auch wenn ich nichts geben kann, unter Anführungszeichen, ich kann ihm auch 10 Euro geben irgendwie. Ne? Wenn ich eine Woche vorbeigehe und jeden Tag 1 Euro einhaue, kann ich ihm gleich einmal eine Woche 10 Euro geben. Ist ja wurscht. Ne?
Ist ja aber egal wie. Ja, man muss ja nicht jeden Tag, wenn man jeden Tag vorbeigeht, man muss ja auch nicht jeden Tag was hergeben. Aber wie gesagt, grüßt ihn höflich und so.
Ich denke mir, das ist halt auch was wert, dass jemand einfach freundlich begrüßt wird.
Genau.
Ja.
Ist schon die fühlen sich dann, es gibt ja solche Leute, Gott sei Dank, viele solche Leute, und ich höre mir ständig von den Bettlern solche Geschichten an, wo sie erzählen, da gibt es Leute, die fast täglich zu ihnen kommen und mit ihnen reden über ihre Probleme und dies und jenes, also einfach nett und höflich zu ihnen sind und geben auch mal gerne 1 Euro her oder wie viel auch immer. Also das höre ich, dass es wiederum gibt, Leute gibt, die im Vorbeigehen sagen, Bettlermafia, gibt's auch. Gerade heute Abend habe ich von einem gehört, sagt er, da gibt es einen, der geht vorbei und der sagt immer ganz leise, Mafia, Mafia, Mafia. Ja.
Woher kommt das mit der Bettlermafia? Das würde ich nur gern aufklären, weil das ist was, was wir einfach kennen in Österreich. Leider. Wir hören es durch die Medien. Ja. Jeder glaubt das. Warum glaubt das jeder und was ist der Ursprung davon?
Jeder glaubt das, weil viel da, darüber geredet wird und ja, leider hat es es gegeben und gibt es vielleicht immer noch solche Leute, die ein paar so arme Leute mobilisieren oder organisieren und bringen sie hierher oder in andere Städte zum Betteln und natürlich nehmen sie einer den Großteil des Erbettelten ab. Ja. Und das ist sicherlich nicht in Ordnung, dagegen, da sind wir auch dagegen.
Aber wie kann man sicher gehen, dass man, wenn ich einem Bettler was geben will, wie kann ich sicher gehen oder wie kann ich es feststellen, ob er unterdrückt wird von der Bettelmafia unter Anführungszeichen oder dass er das allein behalten darf? Ich will natürlich, dass ihm das gehört, weil ich kenne ihn und ich will, dass ihm das gehört, das Geld, das ich ihm gebe.
Ja, es ist so, dass ich mit ziemlicher Sicherheit hier sagen kann, dass es in Salzburg kein organisiertes Betteln gibt. Ja? Okay. Das heißt, organisiertes Betteln, ja, was ist denn schon? Alles ist organisiert. Auch wir haben uns heute organisiert. Ja. Also, dass keine Mafia dahinter steckt, das will ich damit sagen. Also, die ich kenne die meisten Bettler hier schon ziemlich lange, ja, und kann wirklich von Überzeugung sagen, dass da keine Bettlermafia dahinter steht.
Wir sehen halt, dass sie als Familie herkommen, wir sehen, dass sie, ja. Welche Mafia soll dahinter stecken?
Da sind wirklich Familien also Mann und Frau und bei manchen sind auch die Kinder da oder Söhne oder Töchter und so, die sich eben, die hierher gekommen sind, weil sie unten keine Arbeit haben und weil sie unten nichts haben und eben, dass ihnen auch ein bisschen besser geht, sind sie her zum Betteln gekommen. Und das hat sich halt, es hat mal eben, vielleicht hat es so begonnen, mit der Bettlermafia.
Ja.
Wo
aber
das,
glaubst du, dass die Leute hier bleiben wollen? Wollen sie einen Lebensmittelpunkt in Österreich haben? Oder?
Es gibt welche, die das wollen, und es gibt andere, die es nicht wollen.
Ja.
Oder zumindest wissen, dass sie es nicht können.
Ja.
Aber es gibt schon Leute, die würden gerne Arbeit annehmen und hier arbeiten.
Ja, ich habe heute auch schon von der Bar gehört, die können super Deutsch schon. Gell? Also, ich habe jetzt nicht gefragt, wie lange sie da sind, aber die Bar können wirklich super Deutsch schon. Ne? Also,
ja.
Ist ja gebrochen, aber das ist ja wurscht. Ne?
Ja, ich sage mal, jeder Ausländer, der in Österreich lebt, hat Deutsch lernen müssen.
Ja klar, also ich denke, es ist auch sinnvoll. Ne? Gehst du zu einem Amt, gehst du irgendwo hin, und du musst das tun als Ausländer noch viel mehr als in Österreich.
Und als
du,
wenn du als Ausländer gekommen bist, da konntest du die Sprache nicht. Das hat man ja mit der Zeit gelernt. Ja? Das weiß ich noch von meinem Vater und von meinen Onkels. Sie konnten ja kein Wort Deutsch und sie sind nach Österreich gekommen und haben damals hier Jobs und alles andere bekommen. Ne?
Ja. Also sie gehen nicht weg. Liebe Salzburg und Salzburgerinnen im Radio. Und sie bleiben Gott sei Dank da und wollen weiterhin euer Geld haben. Ne?
Ja.
Ein Euro pro Tag,
ja. Ja, so ist es.
Also ja, ich meine, es gibt ja im muslimischen Glauben, das ist eine der wenigen Sachen, die das schön findet, ist einfach dieses Ding, dass man, ich glaube, ein Zehntel von seinem Gehalt als arbeitende Bevölkerung einfach den Armen gibt, ne? Dass es normal ist und dass du einfach auch dann in dein Haus die Leute einlädst zum Essen in Ramadan, ne? Zu der Zeit vom Ramadan. Und das ist auch okay, ne? Wo ich mir denke, wir müssten mehr Berührungspunkte erschaffen. Weil irgendwie so da die Bettler in Salzburg und da sind die Österreicherinnen. Ne?
Ja.
Und ja, aber Verein Purdo schafft hoffentlich.
Schaffen wir es hoffentlich, ja.
Die Connection zwischen den Salzburgerinnen und Salzburgern und den Bettlerinnen und Bettlern, den Roma.
Wir könnten beim Miteinander-Essen-Projekt.
Ja.
Ja, vielleicht schaffen wir viel mehr eines Tages. Ja. Daran arbeiten wir ja.
Das Gleiche unter gleichen Leben. Ne?
Weil Purdo, wir wollen ja, Purdo heißt Brücke. Ja. Und wir wollen ja diese Brücke erschaffen.
Ja.
Ja.
Die Mauern, ja, schön.
Die Mauern umbauen zu
Brücken. Ja.
Schön.
Oh, ist aber ein langer, steiniger Weg.
Ja, danke euch für das lange Interview, glaube ich.
Bitte gerne.
Das ja. Ich bin voll froh, dass ich endlich das interviewen konnte, was ich meine ganzen Fragen, meine ganzen Dummen, danke. Ja. Wie heißt du nochmal?
Givorad.
Givorad, super. Danke. Ciao, Salzburg.